Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die Beziehung zwischen Kultur und Philosophie, eine enge Beziehung, über die wir reden wollen, mit meinen Gästen, Helena Costa, Künstlerin, auch vertreten in der Ausstellung, wo wir gerade sitzen, dazu noch ein Wort später, dann Lukas Germann, Kurator beim Museum zur Farbe in Stäfa und Lesegesellschaft Stäfa, habe ich nicht ganz verstanden, was der Zusammenhang ist, aber trotzdem.
Kann ich gerne noch erklären.
Ja. Und mit deinem Abschluss als Philosoph und dann zu guter Letzt noch Martin Gut, Künstler und Kulturmanager und heute auch Gastgeber im Namen der Visarte Zentralschweiz in dieser Ausstellung, wo wir heute zu Gast sind. Die Ausstellung heißt Will I Be Missed? Per se schon eine philosophische Frage. Werde ich jemals vermisst werden? Und wenn ja, von wem und für was? Und wir befinden uns heute in der Kornschütte in Luzern, in diesem Ausstellungsraum selbst. Die Beziehung zwischen Philosophie und Kunst. Sogar schon die griechischen Philosophen, Sokrates, Platon, Aristoteles, die haben Kunst als eine Form der Kommunikation angeschaut, von Ideen zur Erforschung auch der menschlichen Natur, also unter anderem auch, kann man sagen, philosophische Konzepte. Kunst nicht nur als Ästhetik. Wichtige Frage für euch? Fangen wir mal bei den Künstlerinnen und Künstlern an hier am Tisch.
Ja, definitiv. Also ich selbst als Künstler habe, also die Ästhetik spielt eine Rolle. Es ist so wie das Eingangstor, dass man Aufmerksamkeit vielleicht auch erregen kann, aber mir ging es eigentlich immer um Inhalte.
Mhm. Bei dir?
Ja, auch. Ich habe eher einen konzeptuellen Ansatz. Das heißt, die Idee ist die Chefin und sie sagt, wo es lang geht und was sie braucht, was für eine Ausführung und was für Material.
Was das im Einzelnen heißt, werden wir noch rausfinden. Jetzt haben wir einen, der keine Kunst selbst macht, sondern als Philosoph drauf schaut.
Und da ein bisschen widersprechen würde.
Ja.
Und zwar störe ich mich ein bisschen an dem Nur. Also was heißt, also ist was heißt mehr als Ästhetik? Ich meine, wenn man unter Ästhetik einfach verstehen will, den Bereich des Schönen oder irgend sowas, so alltagssprachlich, ja, dann natürlich ist Kunst mehr als Ästhetik. Weil Kunst hat, birgt in sich Abgründe und ist eben nicht mehr schön. Aber wenn man unter Ästhetik quasi eben das versteht, was ein Kunstwerk von einem bloßen materiellen Ding unterscheidet, also das, was quasi erst ihm seinen Ausdruck gibt, etwas seine Wirkungsmacht gibt, dann würde ich sagen, geht Kunst in Ästhetik auf, aber das macht Kunst gerade groß.
Ganz viele Leute verstehen natürlich unter Kunst genau das, nämlich etwas Ästhetisches, was man ausstellt, was man angucken geht irgendwo im Museum. Es war aus der Richtung gefragt. Jetzt können wir mal ein bisschen konkret werden, wie das bei eurer Arbeit denn aussieht, mit genau dem Konzept, das den Anfang macht. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen von euch rausgeschrieben, zum Beispiel von denen ich fand, ja, die, bei denen ist es relativ eindeutig. In der Goldrausch-Pop-Up-Ausstellung in Zürich gab es da eine, die hieß, ich zitiere mal, System einer Kopplung der Geldschöpfung an Kunst und kulturelle Innovation mit einer Bindung der Geldmenge in der Ökologie. Das war von dir, Martin.
Ja, genau. Also dort ging es tatsächlich ums Konzept und die Idee, ja, wenn die Welt eigentlich zugrunde geht am Kapitalismus und an der Ausbeutung, wieso koppelt man die Geldmenge eines Staates nicht einfach an der Natur, die da vorhanden ist. Und die Ästhetik nachher bei der Umsetzung habe ich dann halt ein Buch gebunden, das ein bisschen ja, schön sein kann, wenn man das dann so empfindet. Mhm. Aber das war wirklich zweitrangig.
Mhm, okay. Helen, bei dir waren es zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Und zwar eines, das war der Macht-Nichts-Pokal.
Ja.
Offenbar gibt es einen Pokal, der einen trösten soll, oder?
Ja, der ist eine künstlerische Arbeit von mir und die ist entstanden, weil ich in einem Jahr vier Kunstpreise nominiert wurde und keinen bekommen habe. Und dann habe ich gedacht, dann verpasse ich mir selber einen Preis und habe überlegt, was ist das Gegenteil von einem Pokal, der aus Metall ist und schwer und dunkel. Und so kam ich auf Strohhalme als Material und habe einen Pokal aus Strohhalme gebaut, 1,40 Meter. Und den habe ich dann an KünstlerInnen vermietet.
Und wo ist er jetzt?
Der hat den letzten Transport leider nicht überlebt.
Ja, das hat natürlich auch mit dem Material zu tun. Aber wo war er denn in der Zwischenzeit? Ich meine, der Pokal entstand, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, 2010?
Ja, der wurde mehrmals ausgestellt in mehreren Galerien in Berlin, Hannover. Wie gesagt, der letzte Transport ist ja, er hieß Mist.
War er wenigstens versichert? War nicht versichert?
Nein, die Zeit war zu Ende, ist okay.
Aber eben, was kommt jetzt hier zuerst? Der philosophische Gedanke oder die Idee eines Konzeptes? Oder fängt man da einfach mal an? Also wenn ich jetzt mal aus meiner bescheidenen Warte das angucken würde, denke ich, irgendwann mal fängt man an, irgendeinen halben Satz zu schreiben oder zwei Sätze oder fängt irgendwo in der Ecke an, ein Bild zu malen.
Es gibt halt beides. Also es gibt das Denken mit Händen, dass ich mit Materialien arbeite und es entsteht etwas und erst dann reagiere und dann kommt vielleicht die Aussage im Nachhinein. Und dann gibt es die Idee, die viele Leute haben, dass jemand zuerst ein Konzept schreibt und erst dann beginnt mit der Arbeit. Aber aus meiner Erfahrung und so viel ich weiß von sehr vielen Kunstschaffenden ist es so, dass es im Prozess des Arbeitens eigentlich das Werk entsteht und nicht im Vorfeld ein Riesenkonzept dasteht. Das ist ein bisschen ein Widerspruch zur Idee, die die Gesellschaft hat, wie man zu etwas kommt.
Helen, wie siehst du das?
Ja, ich glaube, es kann das geben oder genau das Gegenteil. Ich glaube, es gibt KünstlerInnen, die genau ins Machen, in die Linie finden und anderen haben schon davor eine Idee. Es gibt, glaube ich, alles. Und in meinem Fall ist es schon wichtig, eine Idee davor zu haben. Dann gibt es aber im Prozess auch Korrekturen und Veränderungen durchaus. Also die Idee ist nicht allmächtig.
Ist es eine zu populäre Idee, dass Kunst was mit Forschen zu tun hat? Und Forschen geht man ja nicht unbedingt gerade vom Ende aus der Forschung, sondern mehr, das wäre das Ziel, etwas zu erforschen und mal schauen, wo uns das hinführt. Wie sieht denn das jetzt konkret aus zum Beispiel? Es gibt noch ein anderes Stück, das mir aufgefallen ist.
Also ich denke sehr, dass Kunst sehr viel mit Forschen zu tun hat, weil man kann sehr wohl eine Kunstausbildung machen, ein Master, aber letzten Endes ist man dann allein mit dem Material, für das man sich entscheidet und dort ist man dann wieder der Autodidakt oder die Autodidaktin. Also man forscht immer weiter in diesem Material, für das man sich halt entschieden hat, sei dies Malerei mit Öl oder sei dies halt das ganze breite Feld mit Objekten oder mit Materialien etc. Also eigentlich ist es immer eine Forschungsangelegenheit.
Ist das eine Parallele für dich zwischen Philosophie und Kunstschaffen, Lukas? Dass das auch etwas mit Forschen zu tun hat, natürlich?
Ja, klar. Also für mich ist die Philosophie ist für mich eine denkende Auseinandersetzung mit den Grundproblemen unserer Existenz letztendlich. Und auch beim philosophischen Gedanken geht es ja nicht nur, also wenn es, was heißt es zum Beispiel, den philosophischen Gedanken zu verstehen? Da gehört nicht nur dazu, seine Logik nachvollziehen zu können oder quasi ihn semantisch zu verstehen, sondern es gehört auch so etwas dazu, wie die Stimmung, in der er gestellt ist, nachvollziehen zu können. Die Not, aus der quasi die Frage, die zu ihm drängt, gestellt ist, irgendwie selbst erleben zu können. Und ich glaube, erst aus so einem Nachvollzug eines Gedankens versteht man, oder wenn man ihn gewissermaßen selbst weiterdenkt, versteht man den Gedanken. Und von daher ist also die Nähe der Kunst zur Philosophie, denke ich mal, ist mindestens der Bereich des Ästhetischen, begleitet Philosophie auch immer in ihrem Prozess und ist natürlich ja immer auch ein Forschen, das, genau wie du gesagt hast, oder das quasi, man kann mit fast einer Darstellungsform anfangen oder man kann mit einer halb ausgereiften Idee anfangen und so entwickelt sich dann mit der Zeit ein philosophischer Text, der aber selber natürlich immer auch eben nicht nur ein Text ist, sondern auch eine bestimmte Darstellungsform als Text wählen muss.
Und woher kommt denn die Idee? Ist das etwas, was euch zuvorderst brennt bei eurem Kunstschaffen?
Das also Geheimnis der Kreativität, willst du wissen?
Ja. sowieso. Ich will ja nur Antworten kriegen, die mir vielleicht auch was nützen fürs tägliche Leben, oder? Nein, aber man kann sich ja auch vorstellen, wie ich vorhin gesagt habe, diese bisschen romantischere Idee, dass man einfach irgendwo anfängt. Wenn man eine Malerei erstellen will, fängt man irgendwie mit was an. Das ist ein bisschen die Huhn- oder Ei-Frage hier, die ich stellen darf.
Also vielleicht eine kleine Anekdote. Ich hatte eine große Ausstellung in einem Museum für zeitgenössische Kunst letztes Jahr und habe einen Bekannten von mir angeschrieben, der ein Künstlerdorf leitet in Norddeutschland. Und ich habe ihm gesagt, Josef, ich habe eine große Ausstellung und ich brauche Hilfe. Und dann hat er gesagt, ich gebe dir einen Monat. Du kriegst ein Atelier und ich gebe dir einen Monat. Und ich war einen ganzen Monat da nur zur Ideenfindung für die Ausstellung. Ich habe ja so Techniken zur Ideenfindung, meine eigene. Und ich habe einen ganzen Monat nur Ideenfindung gemacht. Davon sind 5 Ideen rausgekommen. Eins sind die handgestickten Galaxien. Das war die erste Idee. Die Serie. Mhm. Das war die erste Idee von den 5, die ich sehen können. Dort habe. Mhm. Ja. Zum Beispiel. Mhm. Und es gab Besucher, die das Künstlerdorf besucht haben, die waren ganz frustriert, weil sie haben geklopft und wollten was sehen und ich hatte nichts. Mhm. Ich hatte nur die ganze Wand voller Zettel.
Ja. Also diese Art von Ideenfindung ist jetzt bei mir überhaupt nicht. Es ist mehr so, dass ich schwanger gehe mit einer Idee oder etwas, das mich stört. Und irgendwie, also ich habe eine Theorie, dass es unterbewusst in meinem Hirn arbeitet, in den Träumen, was weiß ich, im Halbschlaf denke ich daran weiter. Und irgendwann macht es Klick, weil irgendetwas da liegt, zum Beispiel dieser Deckel. Und da finde ich, ja klar, das ist es. Das brauche ich, um das dann zu entwickeln oder so. Und dann, also eigentlich so, auf kreative Ideen komme.
Mhm. Aber das hat ja trotzdem mit dem zu tun, was ich gesagt habe, oder? Also diese Huhn- oder Ei-Frage. Also du fängst an mit einer Idee und plötzlich entsteht auch was anderes draus und dann muss man diesem Weg folgen.
Muss nicht unbedingt sein. Es kann einfach sein, dass ich unter Dusche bin und mir ein Blitzgedanke, das kann passieren. Mhm. Manchmal ist er auch nächsten Tag, wenn man darüber nachdenkt, ein bisschen kacke, aber es kann trotzdem passieren.
Jetzt zum Beispiel hier haben wir noch was anderes von dir, die Kunstmoneten. Erzähl mal das Konzept von dem.
Die Kunstmoneten ist die Idee eigentlich, also wir haben die regionalen Kunstschaffenden, die jetzt nicht die super Karriere machen, haben das Problem, dass sie die Werke schlecht verkaufen können oder wenig Umsatz machen. Und ich habe jetzt eigentlich die Idee entwickelt, dass wir Kunstmoneten, also eine alternative Währung kreieren und die ganze mit dem Berufsverband, also mit der Visarte Zentralschweiz, mit Schweizer Franken decken. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand einen Gutschein sucht für irgendeinen Anlass, dann kann er bei uns Kunstmoneten kaufen und mit diesen Kunstmoneten kann die beschenkte Person dann in ein Atelier gehen von einer Kunstschaffenden und dort die einlösen gegen Kunst und die Visarte bezahlt dann der Verkäuferin oder der Galerie das Geld. Hm. So.
Das ist aber schon eine konkrete Anwendung eigentlich, ist nicht Kunst per se, das ist nicht eines von den Teilen.
Ja, also ich nenne das ein Kunstprojekt, aber das liegt mehr daran, dass ich jetzt halt Künstler bin. Ich glaube, es ist nicht so nahe an der Kunst wie andere Sachen, die ich schon gemacht habe.
Jetzt ist das etwas, was der Kunst eigen ist eigentlich, das Fassen eines Konzeptes zuerst, einer Grundidee, weil ich habe jetzt relativ viel mit Musikern darüber geredet und die sagen, der Konzept ist der Tod des Musikstücks. Man sollte ja nie versuchen, ein Konzept zu haben und das nachher umzusetzen, weil das geht eh schief.
Mhm. Spannend. Mhm.
Große Schweigen am Tisch.
Nee, ich glaube, auch hier ist halt ein bisschen die Frage, was, also Martin hat das vorhin mal eben gesagt, dieses ineinander Übergehen von quasi einfach der konkreten Arbeit an einem Werk und dem Konzept, dass das mal vielleicht auch gar nicht so klar trennbar ist. Und ich denke mal, das ist mindestens beim philosophischen Denken genauso, dass man stellt sich irgendwie mal ein Thema, das man dann anfängt zu behandeln und hat ein paar Ideen, vielleicht schaut man auch mal, was andere Philosophen dazu gesagt haben und so und irgendwann bekommt aber dieser Gedanke eine Eigendynamik, die vielleicht auch diesem ursprünglichen Konzept, wenn man will, irgendwie entgleitet. Und ich glaube, dann mindestens fühle ich mich in meinem philosophischen Schaffen wohl, wenn das quasi irgendwie passiert, wenn das wie auch so eine Art sich vielleicht sogar ein bisschen von mir dann löst, also wo ich dann irgendwie auch der Ausführende vielleicht von einem Gedanken bin, der sich irgendwie selbst spinnt.
Ein Eigenleben entwickelt.
Ein Eigenleben entwickelt, ganz genau.
Mhm.
Das ist bei mir nur bei Zeichnungen. Also Zeichnungen sind bei mir wie ein Satellit um alles andere. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann zeichne und dann brauche ich auch kein Konzept. Aber das geht nur bei Zeichnungen. Mhm. Mhm. Einfach ins Machen kommen und schauen, was rauskommt.
Also das ist auch so, dass du manchmal, also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich was schreiben muss und es geht nicht, dann schreibe ich was. Irgend. Mhm. Was mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun hat, möglicherweise. Und dann kommt dann früher oder später schon etwas raus, irgendwann mal. Sich quasi warm schreiben, könnte man ihm sagen.
Bei mir ist das halt deshalb nicht so, weil ich ganz viele Projekte immer gleichzeitig habe. Also ich bin ja noch in der Ausstellungskommission, dann bin ich noch Lehrperson für Werken im Gehrsaal 2, dann bin ich Papa und dann habe ich noch mein Atelier und dann habe ich noch Aufträge für Grafik und manchmal Fotografie. Und wenn ich da nicht weiterkomme, mache ich dort weiter und manchmal inspiriert sich das dann und so macht das eine Ringelreihe quasi so. Mhm.
Beeinflusst sich das auch gegenseitig?
Teilweise, nicht alles.
Also wenn du, was weiß ich, irgendwie eine Auszeit nimmst von dem und dann wieder zurückkommst und plötzlich wird es dann klarer, was du...
Das kann passieren, ja. Mhm. Ja.
Wir hatten jetzt viel von diesen Konzepten. Ich möchte noch eins erwähnen von dir, bevor wir zu einer Frage kommen aus dem Stichwort, was Martin vorhin gegeben hat, die Segnungsmaschine. Einfach... Was hat das damit für eine Bewandtnis? Ist das auch eine Arbeit von dir?
Ja, die ist nicht in der Ausstellung zu sehen. Das war meine Meisterschülerarbeit. Ich habe in Deutschland bildende Kunst studiert. Und die ist entstanden, weil ich die Segnung in meiner Heimat Gran Canaria so vermisst habe. Ich bin auf den Kanaren geboren worden. Und da segnet man die Menschen, die rausgehen, aus dem Haus rausgehen. Es hat mit Glaube nichts zu tun, eher mit Aberglaube und Schutz. Und wenn man geht, kann man nach einer Segnung fragen. Und der Älteste, der im Raum ist, segnet dich. Und du bist quasi geschützt hinaus. Mich hat mein Opa immer gesegnet, der eine Whisky-Stimme hat und sagt, segne dich. Und dann habe ich so gezuckt, aber wusste man, ob es eine Bedrohung ist, so eine Segnung. Und ich war in Deutschland so einsam und ich habe das so vermisst. Und dann dachte ich, ich muss mir eine Segnungsmaschine bauen, wenn ich niemanden habe, der mich segnet. Und so sind sie entstanden, die Segnungsmaschinen. Die sind aus Holz und werden
was
mit
tun die dann? Haben die spielen die irgendwie nicht die Stimme deines Opas vor oder?
Nee, die haben eine LED-Konstruktion drin. Man betätigt einen Knopf und dann kommt so ein Scheinwerfer aus der Maschine raus und die wandert von oben nach unten und von links nach rechts und segnet dich auf dem Stirn. So funktioniert sie, für jeden Haushalt geeignet.
Was ist denn, wenn euer fertiges Werk quasi das ursprüngliche Konzept nicht so vermittelt? Genügt es euch, wenn ihr versteht, was das Kunstwerk zeigt?
Ich glaube, man weiß das teilweise gar nicht. Weil um ein Kunstwerk zu verstehen, muss relativ viele Voraussetzungen gegeben sein. Und das haben viele Leute einfach nicht. Man muss minimal reflektiert sein, ein bisschen intelligent. Man muss bei dieser Technik, die da gezeigt wird, schon viel gesehen haben, dass man es beurteilen kann. Man muss vielleicht noch um drei Ecken denken können oder Metaphern verstehen, vielleicht auch Ironie. Und das ist relativ ein hoher Anspruch eigentlich. Und ich habe den Anspruch eigentlich nicht immer, dass meine Kunst verstanden wird. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, wenn es niemand versteht, dann seid selbstschuld, sondern das ist schon mein Fehler. Aber eigentlich weiß man es gar nicht, weil die meisten Leute kommen ja nicht und sagen, ich verstehe das einfach nicht. Das erzählen sie vielleicht jemandem anders, aber nicht den Künstler selbst. Und manchmal ist es ja auch okay, dass man etwas den Leuten vor die Nase stellt und der Rezipient, die Rezipientin soll auch sich selbst darin spiegeln dürfen und das als Inspiration nutzen, um ihre eigenen Gedanken über sein eigenes Leben zu denken.
Also ich frage mich ein bisschen, was Verstehen in Bezug auf Kunst denn überhaupt heißt.
Sehr individuell natürlich, logischerweise.
Sehr individuell und ich würde jetzt auch nicht unbedingt einfach sagen, dass ein Kunstwerk verstehen heißt, die Künstlerintention daraus quasi herausfiltrieren zu können. Das finde ich gilt für einen philosophischen Gedanken genauso wie für ein Kunstwerk. Beide funktionieren auch ein wenig als Flaschenpost, also als etwas, was dann irgendwann fertig ist, das man irgendwie in die Welt entlässt und das dann quasi anderen Leuten begegnet und was diese Leute dann damit anfangen, das ist dann irgendwie auch nicht mehr ganz in der eigenen Macht. Und ich finde, ein völlig falsches Verständnis von einem Kunstwerk wäre ja, wenn man das so als eine Art Rätselraten versteht. Wenn man irgendwie einen Kunstwerk anschaut und dann so meint, ach, da muss ich jetzt quasi rauslesen können, was das jetzt bedeutet im Sinn von, da kann ich einen Satz formulieren und dann habe ich das Kunstwerk verstanden. Sondern ein Kunstwerk verstehen heißt ja, bedeutet ja quasi das Kunstwerk wirken zu lassen und irgendwie in dieser Wirkung etwas damit wieder anfangen zu können. Und insofern gehört eine gewisse Unverständlichkeit, würde ich sagen, wesentlich zu jedem Kunstwerk dazu, weil sonst wäre es ja auflösbar in etwas, was dann ja das Kunstwerk fast überflüssig machen würde. Und das macht ja, also das ist ja gerade nicht der Fall.
Ja, ich glaube, auch wenn man ein Werk in die Welt setzt, dann muss man damit leben, dass es anders gelesen wird. Und die eigene Assoziationen von dem BetrachterInnen dann ins Spiel kommen.
Die Segnungsmaschine zum Beispiel, die man vielleicht auch ganz anders lesen könnte, wenn man die Geschichte nicht kennt.
Ja, sie wird oft als Kritik gegen die Kirche verstanden, was gar nicht ist.
Ja, da kann man nichts machen, wenn man etwas abgibt, aber ich bin der Mensch, der hier aber sagen darf, hier am Tisch. Es gibt sicherlich auch Kunstformen, ich hoffe, wir sind uns da einig, die ein bisschen direkter sind, vielleicht nahbarer für die Leute. Es gibt Film zum Beispiel oder Musik, da muss man diese Hürden, die du erwähnt hast, Martin, vielleicht nicht so schnell nehmen. Das Missverständnis ist damit nicht ausgeschlossen, aber die Hürden bleiben weniger. Mhm.
Auf jeden Fall. Es gibt Kunst, die ist anspruchsvoller und die andere weniger. Man kann den Vergleich zur Musik machen. Auch Schlager kann ich mich darin verlieren und für die einen ist es zu banal und oder irgendwie Grindcore, Death Metal, da musst du einfach viele Bands schon gehört haben, dass du diese Unterschiede überhaupt raushörst, wenn du sonst hast du denkst, das ist nur Krach und das ist der Kunst ja nicht anders.
So. Also ich habe nicht mal die Stilistik gekannt, aber gut, also okay. Ich bin bereit, das zu akzeptieren, dass es sie gibt. Ja, aber trotzdem eben, also diese, man hat eine Absicht, man möchte etwas schaffen und nachher wird das vielleicht nicht verstanden. Ist doch ein. Also ich kenne ganz viele Leute, die so reagieren, dass sie mit Kunst, vor allem moderneren Zuschnitts, zeitgenössische Kunst, ihre liebe Mühe haben, weil sie dann immer einen Beipackzettel lesen müssen, damit sie wissen, was sie da sehen. Das ist doch ein schwieriges Verhältnis, oder nicht?
Also ich würde mich ein bisschen wehren dagegen. Und zwar vom Standpunkt eines Kunstrezipienten aus gesehen. Ja. Finde ich immer, wenn mir jemand auch bei einer Ausstellung, die ich in meinem Museum gemacht habe oder so, dann jemand kommt und sagt, ja, dieses Bild verstehe ich gar nicht. Dann, ja, umso schlimmer für dich. Also, was heißt das eigentlich? Das heißt ja letztendlich nur, ich bin nicht bereit, mich jetzt auf dieses Werk einmal einzulassen. Und ich denke mal, Leute, die sich mit Kunst auseinandersetzen wollen, die wollen ja dann auch irgendwie in ein Verhältnis mit diesem Werk treten. Und sobald man das macht, beginnt auch so etwas wie ein Verständnis davon.
Das wäre zu hoffen, oder?
Das wäre zu hoffen. Und natürlich können Sachen auch mir völlig unverständlich bleiben im Sinne von, mit dem kann ich jetzt gar nichts anfangen. Und da würde ich dann Nietzsche zitieren, wo man nicht lieben kann, soll man vorübergehen. Also es gibt Sachen, die sagen mir nichts. Ich bin jetzt auch eher auf der Death Metal Grindcore-Seite wie er, aber du kannst damit nichts anfangen. Und das ist ja wunderbar. Nein, eben, ich finde das, und das muss ja auch nicht sein, dass wir alle mit jedem Kunstwerk etwas anfangen können. Aber da, wo wir uns, was wo die Bereitschaft da ist, sich auf was einzulassen und wo ich merke, irgendein Werk oder auch irgendein Gedanke macht etwas mit mir, da beginnt das Verständnis davon. Und dann ist das Verständnis eigentlich etwas Unendliches, weil dann geht es ja mehr darum, dass man im Verständnis dieses Erlebnis, das man quasi mit dem Kunstwerk hat, irgendwie den eigenen Horizont wieder erweitert und man selber irgendwo dadurch zum Schaffenden wird. Und das darin sehe ich irgendwie das, wo ein Kunst sich dann auch inspiriert dazu.
Ja, und meistens ist es so, dass für mich persönlich, die gute Kunstwerke sind die, die ein Rätsel in sich haben und ein Geheimnis bergen. Bergen. Danke. Und ja, und das, ich glaube, das soll die Kunst auch aushalten. Mhm. Sie ist der Raum für freie Assoziation. Wenn nicht die Kunst, was dann? Und die hält das aus.
Also ja, die Kunst ist eigentlich etwas, das so unglaublich frei ist, dass ich ein Künstler wirklich eigentlich alles machen kann. Und das ist auch das Problem, wenn ich an ein Kunstwerk hingehe oder den Anspruch habe, ich verstehe Kunst an und für sich. Weil es ist so breit. Wie will ich denn über das alles Bescheid wissen? Das geht ja gar nicht.
Ist tatsächlich also, so.
Deshalb ist der Beipackzettel...
Der Beipackzettel manchmal ganz, ganz nützlich, oder?
Genau.
Du hast etwas. Darf ich vielleicht auch ganz kurz was einhaken? Ich habe vielleicht auch noch als Anekdote. Mein Vater ist vor 2 Jahren gestorben, als er noch gelebt hat, aber waren wir relativ kurz vor seinem Tod mal in Paris und waren zusammen im Centre Pompidou. Und er hat totalen Bezug zu alter Kunst und irgendwie und so und findet aber immer so, ja, das ist, was soll jetzt das? Das ist einfach ein Stuhl und was ist doch nicht Kunst und so. Ich habe ihn dann wie einfach immer gesagt, dieser Stuhl steht jetzt aber im Museum. Und indem er im Museum steht, bekommt er doch wie eine eigene, also eine andere Art der Wirkungsweise als die Stühle, auf denen sie jetzt einfach sitzen und zu denen sie irgendwie nur das Verhältnis haben, dass sie ihnen als Sitzhilfe dienen. Und plötzlich beginnt man dadurch, dass man diesen Stuhl jetzt eben ins Museum gestellt hat, diesen Stuhl ganz anders zu betrachten und damit irgendwie seinen eigenen Horizont, was alles in so einem Stuhl sein kann, zu erweitern. Und plötzlich sagt mein Vater dann irgendwie, ah ja, ich glaube, jetzt verstehe ich zum ersten Mal so diese komische Kunst. Und das finde ich genau, und deshalb finde ich, manchmal braucht es auch nicht so viel, um Leute, die einfach sich zuerst vielleicht sträuben vor ein bisschen sperrigeren Sachen, sie dahin zu führen, sich doch mal drauf einzulassen.
Ich hätte auch noch eine Anekdote dazu. Eine Kollegin von mir, die häufiger beim Kulturstammtisch teilnimmt, ist mal an die Art Basel gegangen und hat sich, weil sie müde Füße hatte, auf etwas gesetzt. Und wurde dann zurückgepfiffen von der Galeristin, die ihr gesagt hat, also Entschuldigung, da können Sie nicht drauf sitzen, das ist jetzt ein Kunstwerk. Und was sie gesehen hat, war ein Stuhl. Und dann hatten sie noch ein stündiges Gespräch darüber, was jetzt was zu bedeuten hat. Das andere ist noch wegen dem Nietzsche-Zitat, natürlich hat er recht, man soll wegschauen. Ich habe einfach immer noch das Gefühl, Klammer auf, Klammer zu, dass es heutzutage den Leuten wahnsinnig schwerfällt, irgendwie den Ausknopf zu finden und nicht alles kommentieren zu müssen. Ist doch wirklich auch wahr. Trotzdem, die Geschichte interessiert mich doch noch. Seid ihr schon mal gescheitert, ihr beiden, die ihr selbst Kunst macht, von euch aus gesehen, jetzt nicht vom Publikum, dass die Idee, die ihr eigentlich grundsätzlich mal hattet, nicht übersetzen konntet, wie ihr wolltet? Ist das Teil des Prozesses? Ich sehe dich schon nicken, Helle.
Ja, ich nicke. Ja, das gehört auch dazu. Es gibt Werke, die leider... Verworfen werden?
Ja. Also von dir selbst oder von...
Ja, ja. Hm. Ja.
Also die niemand je zu sehen kriegt, in anderen Worten.
Nein, die sind nichts geworden. Und dann muss man sich verabschieden, ja.
Ich habe auch so manchmal Notizen gemacht früher, so inzwischen mache ich das nicht mehr oft, aber wo ich so Ideen hatte, was ich da machen möchte. Und ganz viel von dem Zeug habe ich nie gemacht, weil dann irgendetwas anderes passiert ist oder das andere interessanter wurde. Und eine Arbeit wollte ich mal umsetzen, aber dort ist es am Technischen gescheitert. Also ich konnte es einfach nicht umsetzen, technisch. Also ich war nicht fähig, diese Teile zu schnitzen, sage ich jetzt mal. Das ging einfach nicht. Mhm. Komplett. Mhm. Und jetzt liegt das im Ecken des Ateliers und vielleicht mit 65... Kann ich sagen.
Wenn du dann mal gelernt
und vielleicht hast. Interessiert mich dann auch nicht mehr.
Wenn du mal gelernt hast, das Zeug so zu schnitzen. Jetzt vorhin ganz am Anfang gab es noch ein Stichwort, dass manchmal das Material auch etwas vorgibt. Jetzt habe ich deine Arbeit angeguckt, Helen, und es ist unglaublich vielfältig. Also es hat Zeichnungen, es hat größere Stücke, es hat Sachen aus Trinkhalmen, die wir schon erwähnt haben heute. Auch hier gibt es große Fotografien. Wie wichtig ist denn das Material beim Finden, beim Finden einer Idee? Du fängst vielleicht mit dem Material an und dann entsteht da draußen eine Idee, oder?
Bei mir normalerweise andersrum. Also die gestickten Galaxien sind während der Pandemie entstanden, weil alle zu Hause waren oder zu Hause sein mussten. Und ich hatte das Gefühl, ich kann nur nach oben flüchten. Es gibt nur die Vertikale, um zu flüchten. Sonst waren wir so eingesperrt. Und so habe ich angefangen, über Vertikale zu recherchieren, Galaxien und Sternen. Und dann habe ich gedacht, wie schaffe ich das, dass ich den Weg runterziehe, dass ich das, was oben ist, runterziehe zu mir. Und so kam ich auf das Handgestickte. Auf den Kanaren gibt es auch eine große Tradition, handgestickte Tradition. Also das hat ja von allen Seiten gepasst bei mir. Mhm. Mit meinem Hintergrund, mit dem kulturellen Kontext und so. Und so sind sie entstanden.
Ein größerer Rahmen, When Will I Be Missed? Du bist der Kurator, wenn ich das richtig verstanden habe, oder der Veranstalter. Wie hängen denn für dich diese Werke zusammen dann unter diesem Titel When Will I Be Missed?
Wir haben tatsächlich philosophische Kunst gesucht. Wir haben eine Ausschreibung gemacht. Es haben sich, glaube ich, über 80 Kunstschaffende beworben. Und dann haben wir eine Auswahl getroffen als Ausstellungskommission. Das ist die Ursula Stalder, Tobi von Wartburg, Toni Ochsner, Achim Schrödeler, Irene Hanni. Haben wir diese Auswahl getroffen und dann entschieden zu machen. Es ging wirklich darum, wir wollen philosophische Kunst hier zeigen. So.
Ich sehe jetzt von hier aus zum Beispiel einen Mann, der unter beim Flügel unter der Abdeckung. Ja, was macht er denn dort? Wahrscheinlich die Tastatur anschauen aus der Nähe.
Er verschmelzt mit dem Werk, also mit seinem Spiel, mit seinem Instrument. Ich suche jetzt gerade nach der Künstlerin. Wo habe ich sie? Das ist von der Claudia Walter, wenn ich es jetzt richtig gesagt habe. Und es ist eine Verschmelzung von, also wenn man eine Geigerin sieht oder eine Musikerin, dann meint man ja oft, dass die Person verschmelzt mit dem Instrument. Das ist so eine, so verstehe ich die Arbeit, so die Verschmelzung.
Genau. Okay. Figuren. Jetzt anfangs hatte ich mal die griechischen Philosophen ins Spiel gebracht, die in der Kunst so quasi wie eine Fortsetzung oder konkrete, soll man eben sagen, konkreter Auswuchs der Philosophie, wenn man so will, angeschaut haben. Also auf der Suche nach irgendwelchen ästhetischen oder gesellschaftlichen Prinzipien, die vielleicht für alle gelten können. Inwiefern passt denn das noch zur heutigen Gesellschaft? Wenn ich mich so umschaue als Voraussetzung für die Frage, dann habe ich das Gefühl, naja, jedem sein persönlicher Algorithmus, oder?
Ja, klar. Also zuerst mal, also ich würde sagen, ja, Kunst ist auch eine Form der reflexiven Auseinandersetzung mit Welt, genauso wie das Philosophie ist. Mhm. Der Bereich, in dem das Kunst macht, ist eben der ästhetische Bereich. Der Bereich der Philosophie ist die Sprache, der Gedanke. Und beides fließt dann auch wieder ineinander über. Was macht die gesellschaftliche Relevanz von so etwas wie Kunst aus? Oder es gibt so diese Meinung quasi in der Kunst quasi präsentiere sich irgend so ein Ideal, das dann wieder nach Verwirklichung drängt. Oder wo dann quasi Kunst fast der Ort des Utopischen wird, das sich dann gesellschaftlich umsetzen lässt. Und ich finde das immer so ein bisschen, ja, die Geschichte hat gezeigt, dass wenn man von quasi großen Utopien ausgeht und die dann versucht zu verwirklichen, dann wird es meistens etwas totalitär und unschön. Mhm. Und für mich wäre der Beitrag von Kunst oder auch Philosophie für die Gesellschaft ein ganz anderer, nämlich die Erweiterung des Horizonts. Die ständige quasi wieder Infragestellung von quasi als fix geltenden Perspektiven und Meinungen und von das wieder Infragestellen von einem angeblich fertigen Wissen und dadurch quasi wird die Welt immer größer und der Horizont immer größer und der Bereich des Möglichen irgendwie auch immer größer. Und so würde ich sagen, wirkt eine künstlerische Reflexion wieder zurück auf Gesellschaft. Und natürlich ist das etwas, was sich nicht einfach eben quasi, man kann sogar sagen, wenn du den Algorithmus als Beispiel gebracht hast, würde ich sogar sagen, was ein Algorithmus quasi auf Social Media macht, ist letztendlich der größte Feind von so etwas, zumindest wie so etwas wie Philosophie. Nämlich Philosophie ist gerade der Versuch, die Leute aus ihren Bubbles rauszubrechen. Also gerade quasi Meinungen, die man hat, wieder in Frage zu stellen. die Meinung, man wisse etwas, wieder zu zeigen, okay, auf was basiert eigentlich das Wissen? Kann ich da eine andere Perspektive einnehmen? Sieht das wieder anders aus? Und der Algorithmus macht ja gerade, dass wir nur immer gefüttert werden mit dem, was wir eh schon zu wissen glauben und was eh schon unsere Meinung ist, was eh schon unserem Geschmack entspricht. Und Philosophie wäre gerade letztendlich das, was versucht, dem zu widersprechen. Und ich glaube, dass das sehr wichtig heute ist, auch wenn es eben schwer in den Algorithmus zu bringen ist.
Zu Zeiten von Constable, Turner, Cézanne und so weiter war es vielleicht noch einfacher, uns auf etwas zu einigen, was via Kunst transportiert wurde.
Ja, aber ich glaube, wenn wir zurückschauen und so die Trends von, was weiß ich, 100 Jahren anschauen, was in der Kunst war, dann bin ich mir nicht sicher, wenn wir jetzt von diesen Pubbles reden, da gibt es eigentlich viel mehr. Es ist viel mehr gleichzeitig. Und von dem her glaube ich nicht, dass wir unfreier sind. Sondern, und ich glaube auch in dieser Bubble, die wir dann sind, also ich möchte jetzt nicht unbedingt dein Facebook-Profil sehen und deins auch nicht, aber es sieht ja komplett anders aus, aber es gibt da trotzdem eine Durchlässigkeit, bin ich davon überzeugt.
Also die
gab es ja auch schon früher. Also früher bin ich ja auch, wenn ich 1960 in Zürich Künstler war, musste ich mich entscheiden, ob ich gegenständlich oder abstrakt bin und dann konnte ich mich nicht an denselben Tisch setzen, hat mir mal einer erzählt. Mhm. Also das war dann wirklich die richtige Bubble. Also das, die hatten Krach.
Mhm. So. Also quasi sektenmäßig, ja?
Ich würde da Martin noch sehr unterstützen drin, weil ich glaube auch, das ist auch so die Gefahr, dass man dann in so eine Art Kulturpessimismus verfällt, indem man sagt, oh eben, quasi Social Media macht es ganz unfrei und so. Letztendlich sind auch das Werkzeuge. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir sind noch nicht ganz an dem Punkt, wo wir diese Werkzeuge sinnvoll zu nutzen verstehen.
Vielleicht wissen wir noch nicht, dass es Werkzeuge sind.
Ja, wir haben jetzt noch das Gefühl quasi, wir müssen wieder die Macht darüber kriegen. Mhm. Und dann können solche Sachen gerade eben Freiheit auch erweitern und müssen sie nicht unbedingt verengen. Das würde ich schon auch sagen.
Ja. Mhm. Ja. Stimmt natürlich. Wie wichtig ist denn die Kunst für die Philosophie, wenn ich dich gerade schon dabei habe? Das andere haben wir ja jetzt behandelt, oder?
Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Kunst als Gegenstand der Philosophie, also dass sich quasi Philosophie mit Kunstwerken auseinandersetzt und sie reflektiert, und Kunst vielleicht mehr als etwas, was den philosophischen Gedanken selbst begleitet. Ersteres, finde ich, ist eine bestimmte Sparte der Philosophie, die sehr wichtig ist und meine Sparte so ein bisschen ist. Ich habe mich immer mit Kunst oder mit Filmen vor allem auch auseinandergesetzt in der Philosophie. Ich würde aber, und da bin ich immer mehr dazu gekommen, sagen, dass eben der ästhetische Bereich ein ganz wesentliches Moment des philosophischen Gedankens überhaupt ist. Das ist das, was ich am Anfang schon ein bisschen angesprochen habe. Ein philosophischer Gedanke geht nicht einfach in seiner Logik und Semantik auf, sondern ein philosophischer Gedanke hat seine eigene Stimmung, seine eigene Ausdruckskraft, seine eigene Ästhetik. Und insofern ist Philosophie immer auch ganz, ganz in der Nähe der Kunst angesiedelt und profitiert natürlich dann auch, also würde ich sagen, ist auch immer sehr inspiriert von Kunst.
War das der Anlass für die Ausstellung, diese Nähe erkannt zu haben?
Ja, und es ist halt wirklich so, also wir haben natürlich jede Gattung im Berufsverband. Es gibt Leute, die malen, was weiß ich, einfach blaue Flächen. Und andere machen einfach Skulpturen. Und manchmal ist das einfach formal oder ist einfach schön oder man versteht es manchmal nicht oder so. Und wir haben eine Ausstellung gemacht, wo es jetzt um Objektkunst ging. Ein bisschen an das ganze Ready-Made angepasst oder angelehnt. Und wir machen jedes Jahr hier eine Ausstellung. Also wir bekommen von der Stadt Luzern diesen Raum, diese Ausstellung unter dem Patronat des großen Stadtrates. Und wir müssen uns jedes Jahr überlegen, was möchten wir genau zeigen. Und das besprechen wir in der Ausstellungskommission und dann legen wir ein Thema fest. Und weil ich selber halt eher so ein bisschen gesellschaftskritische, vielleicht ein bisschen philosophische, vielleicht ein bisschen komische Kunst mache, liegt das mir natürlich nahe, so ein bisschen das Philosophische zu suchen. Mhm. Und so ist das eigentlich entstanden, dass wir das jetzt so machen.
Also du betrachtest deine eigenen Werke auch als politisch oder gesellschaftspolitisch?
Ich habe politische Werke, ja.
Ja. Du, Helen?
Ja, die haben bestimmt auch was Politisches. Ich bin aber eher in der poetischen Schiene unterwegs. Aber durchaus können sie auch was Politisches haben. Der Pokal erzählt auch vom Scheitern, von Resilienz, von Humor um sich wieder aufzurappeln als Instrument, das schwebt auch mit drin.
Scheitern ist sowieso ein interessantes Stichwort im Zusammenhang mit Kunst und Forschung. Was ich noch sagen wollte, irgendwie vorhin haben wir es gesagt, die Herausforderung hast du erwähnt, Lukas, die Herausforderung dessen, was ein Kunstwerk ist. Ich habe persönlich Literatur studiert und ich fand es immer dann besonders anstrengend, wenn ich gerade irgendwie das Gefühl hatte, ich wohne gerade einem linguistischen Rätselraten bei. Ja, und dann hat es mich halt schon auch abgelöscht.
Aber also das ist das, was ich schon am Anfang ein bisschen gemeint habe. Ich glaube, dass eben, wenn man einen literarischen Text, einen philosophischen Gedanken oder ein Kunstwerk verstehen, wenn man darunter versteht, eben ein Rätselraten, das ist jetzt quasi ein Silbenrätsel, das mir gestellt wird und ich muss das jetzt lösen und dann habe ich es verstanden, wenn ich das irgendwie gelöst habe. Ich glaube, dann ist man schon völlig fremd dem Text oder dem Kunstwerk gegenüber, sondern quasi eine Nähe zum Werk oder eben zum Gedanken gewinnt man dann, wenn man selber das Werk oder den Gedanken irgendwie weiterspinnt, selbst in ihm zu leben beginnt, in selbst eben auch die Not, aus dem das irgendwie entstanden ist, die Bedürftigkeit, aus dem sowas entstanden ist, irgendwie auch zur eigenen machen kann. Und ich denke mal, das ist gerade eben das Gegenteil von dieser Meinung, es gehe bei einem Verständnis von einem Kunstwerk eben so eine Art Rätselraten. Aber ich weiß, was du meinst, ich kenne das auch, oder dass man gerade vor einem Text steht, der so sperrig ist, dass man das dann wirklich fast als eine Art Silbenrätsel irgendwie beginnt zu lösen. Aber ich glaube, dann hat man irgendwie schon verloren, glaube ich.
Es hat sehr viel mit Büchern zu tun, bei denen man irgendwie zuvorderst liest. Das ist jetzt Literatur.
Ja.
Das ist nicht eine erzählte Geschichte, sondern ich bin Literatur, sagt das Buch zu mir. Du hast jetzt zweimal das Wort Not gebraucht, das noch als letztes Stichwort, die Not, aus der heraus etwas geboren wird. Kennt ihr das?
Also ich denke, Helen kennt es sehr gut, weil sie viele Werke eigentlich, wenn ich das richtig interpretiere, bei dir eigentlich aus dieser Motivation rauskam, einer Ohnmacht ein Werk entgegensetzen quasi, wenn ich das richtig verstehe. Und bei mir gibt es das auch, dass mich etwas extrem stört oder ich mit etwas wie nicht umgehen kann und dann mache ich etwas und dann ist das für mich zwar nicht die Lösung für das Problem, aber es geht mir dann ein bisschen besser. Religion macht das ja auch mit Ritualen zum Beispiel oder so.
Ja, ich glaube, es gibt auch diese Ideen, die dich heimsuchen und dich nicht loslassen. Und dann als Künstlerin hat man natürlich den Weg oder die Möglichkeit, ein Kunstwerk draus zu machen. Das ist zum Beispiel, ich bin, wie gesagt, auf den Kanaren geboren worden und ich habe die Schweizer Berge gesehen und ich habe gedacht, das ist eine Welle. Das ist kein Berg, das ist eine Welle. Und ich habe 2 Monate damit verbracht, identische Wellen und Berge zu suchen, die wirklich ohne Photoshop, die sind gleich. Und in Lentikulardrucke, große Lentikulardrucke, zusammenzubringen. Und das ist, kann man vielleicht nicht verstehen, aber das war auch eine Not. Das hat mich nicht mehr losgelassen.
Eine sehr persönliche Not vielleicht auch, ja. Sich wiederzuerkennen in der Landschaft, das kann ich gut verstehen. Ich habe Ähnliches auch schon von anderen Leuten gehört, die Kunst machen. Jetzt noch ein letztes, ich glaube, wir überlassen jetzt Lukas das Schlusswort. Ich habe gesehen, du bist reingekommen, hast guten Tag gesagt und dann bist du in die Ausstellung gegangen. Wo bist denn du hängen geblieben?
Ich habe versucht, mir vor der Ausstellung, Martin hat mir zwar auch die ganzen Presseunterlagen und so geschickt, ich habe den Text zu Helen gelesen, aber das andere bewusst nicht gelesen, weil ich möglichst wenig eigentlich über die Werke zunächst wissen will, bevor ich sie betrachte. Hängen geblieben bin ich bei deinen Werken wirklich auch, vor allem eben bei der Stickerei mit der Milchstraße, das finde ich ein wunderschönes Werk, das ihr nachher unbedingt auch mal anschauen müsst, die das noch nicht gesehen haben. Und zwar gerade auch das, was du dazu dann gesagt hast, das sieht man eben den Bildern selbst schon an. Oder das ist eine Bewegung nach oben und zugleich aber auch etwas sind dann diese Farbflecken quasi, die von einer Dunkelheit irgendwie bedroht sind, zugleich sich aber auch irgendwie behaupten gegen die, eine eigene Schönheit wieder entwickeln. Und wenn man dann von Helen hört, es geht da auch darum, quasi in der Einsamkeit in Corona zu entkommen, dann hast du das extrem geschafft durch dieses Werk. Oder dann ist hier quasi eine neue Form der Spannung entstanden, die aus einer Not heraus geboren ist. Und ja, also wenn ich jetzt auf dein Werk bezogen nehme, wirklich auch, weil es wirklich auch eines der war, wo ich hängen geblieben ist. Das andere, wo ich wirklich auch hängen geblieben ist, ist bei den titelgebenden Werken da hinten. Ich finde halt auch den Titel der Ausstellung sehr schön, Will I Be Missed? Eine Frage, die wir uns ja alle irgendwie auch stellen sollten, habe ich auch den Eindruck, als Menschen sind wir immer quasi eingebettet zwischen Leben und Tod, Sein und Nichts, Erinnern und Vergessen. Und die Werke, die so diese Mischung haben aus was Fragilem und irgendwie auch so und zugleich auch etwas, also man weiß nicht, verschwindet da etwas oder entsteht da etwas, das ist auch etwas, was mir sehr gut gefallen hat. Also ich sehe jetzt mal die beiden Werke, auf die ich, die mir so sehr herausgestochen.
Sie sind von Philipp Begartner. Ja.
Jedenfalls, Lukas, wir werden dich anstellen, um Beipackzettel für Museen zu schreiben. Du hast das sehr, sehr anschaulich gemacht. Dies war der Kulturstammtisch zur Beziehung zwischen Kunst und Philosophie. Herzlichen Dank für die Teilnahme im Gespräch, Helena Costa.
Danke.
Und Martin Gut und Lukas Germann. Herzlichen Dank auch ans Publikum hier in der Kornschütte in Luzern in der Ausstellung Will I Be Missed? Mein Name ist Eric Facon. Herzlichen Dank.
Danke.